Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 11. September ist Julia. Der erste Beitrag heute ist über die Besetzung gegen europäische Hochspannungsleitungen in Katalonien und der zweite über den Geheimdienst und die Pressefreiheit in Frankreich. Die Musik heute stammt ebenfalls aus Frankreich und zwar von Capatnon. Nun beginnen wir mit den Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am heutigen 11. September 2013.
USA und Russland verhandeln weiter über Syrien. In seiner Fernsehansprache am gestrigen Abend kündigte US-Präsident Obama an, keinen Militärschlag gegen Syrien durchzuführen, bevor das Ergebnis der UN-Inspekteure vorliege. Bis dahin werde weiterhin diplomatische Lösungen versucht. Eine diplomatische Lösung könnte die von Russland vorgeschlagene internationale Kontrolle der Giftgaswaffen in Syrien sein. Wie im russischen Fernsehen berichtet wurde, hat der syrische Außenminister versprochen, der Chemiewaffenkonvention beizutreten, alle Informationen über die Giftgasdepots offenzulegen und die bestehenden Kontingente zu zerstören. Syrien werde die Produktion von Chemiewaffen stoppen und die Produktionsstätten Russland und anderen UN-Mitgliedsländern zeigen. Während die Außenminister der USA und Russland weiterhin über die Details des russischen Vorschlags verhandeln, wurde ein Treffen der UN-Sicherheitsrats vorzeitig abgebrochen. Die USA, Frankreich und Großbritannien fordern dort eine starke Resolution, die ihnen auch militärisch freie Hand lässt. Russland hingegen fordert eine Abmahnung Syriens und ein Versprechen seitens der USA, dass es zu keiner militärischen Intervention kommen wird. Die EU hat sich bereit erklärt, bei einer möglichen Kontrolle und Beseitigung syrischer Chemiewaffen mitzuwirken, wie ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mitteilte. Wie diese Hilfe konkret aussehen könnte, ist jedoch noch unklar. Chaos in Italiens Parlament. Der Senatsausschuss, der momentan über den Ausschluss Berlusconis aus dem Parlament berät, trifft seine Entscheidung womöglich bereits heute Abend. Der ehemalige italienische Ministerpräsident war am 1. August wegen Steuerbetrugs erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Daher droht ihm nun der Entzug seines Mandats. Seine Partei, die PDL, welche sich derzeit in einer Koalition mit der Sozialdemokratischen Partei befindet, drohte für den Fall seines Ausschlusses mit einer Auflösung der Regierung. Berlusconis Fraktionschef warnt daher von einem möglichen Linksruck in Italien. Mehrere Abgeordnete von Pepe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung haben bereits angekündigt, die Fraktion zu wechseln, um eine neue Mehrheitsregierung bilden zu können. Auch hat der Medienzar eine Anklage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, um gegen seine Verurteilung vorzugehen. Vorstellung des Anti-Netzneutralitätsvorschlags vertagt. Eigentlich wollte die EU-Kommissarin für die digitale Agenda Nelly Kroes heute im Parlament ihren Vorschlag zur geplanten Verordnung zur Neuregelung des Telekommunikationsmarktes veröffentlichen. Dieser Termin wurde aber kurzfristig auf Donnerstag verschoben. Wie das Blog netzpolitik.org vermutet, könnte das an einem Protestschreiben der EU-Generaldirektion für Justiz an die Kommissarin liegen. In diesem Schreiben wird deutlich, dass die Generaldirektion für Justiz das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Informationsfreiheit, das Recht auf unternehmerische Freiheit und generelle Verbraucherrechte durch die Verordnung gefährdet sieht und diese so nicht kompatibel mit der Charta für Grundrechte in der Europäischen Union sei. Nationalfeiertag in Katalonien. Am heutigen 11. September planen Freunde der katalonischen Unabhängigkeit eine Menschenkette entlang der 400 Kilometer langen Mittelmeerküste. Auch in anderen Städten wie Straßburg, Ljubljana oder Belo Horizonte wird zu Solidaritätsmenschenketten mobilisiert. Als Vorbild gilt die bisher längste Menschenkette, die sich 1989 in den baltischen Staaten formiert hatte, um die Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu fordern. Zur Menschenkette in Katalonien werden heute 400.000 Menschen erwartet. Heute vor 40 Jahren Putsch in Chile. Anfang der 1970er Jahre projizierten große Teile der europäischen Linken ihre Hoffnung auf ein Land im äußersten Südwesten der Amerikas. Knapp 3 Jahre lang versuchte in Chile der erste demokratisch gewählte sozialistische Präsident, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Am heutigen Mittwoch, den 11. September, jährt sich der Putsch gegen Salvador Allende zum 40. Mal. Viele Chilenen und Chileninnen mussten damals das Land verlassen und haben in Europa Zuflucht gesucht. Das Schwesterradio unserer lateinamerikanischen Redaktion, Radio Placeres, begann diesen Jahrestag heute mit den Aussagen von Zeitzeugen.
Yo busco a mi único hijo, Claudio Santiago Venegas Lázaro. De 17 años, lo detuvieron el 10 de septiembre de 1974. Trabajaba media jornada y estudiaba en la tarde, en el Victorino de las Tardes. Era militante de la Juventud Socialista.
In diesem Ausschnitt haben wir eine Mutter gehört, die noch immer nach ihrem Sohn sucht, der 1974 vom Militärregime unter Augusto Pinochet verschleppt wurde. Eine Übersicht zu Solidaritätsveranstaltungen zu Chile gibt es beim Portal amerika21.de.
EU-Kommission präsentiert Haushalt für 2014. Am gestrigen Dienstag hat die EU-Kommission ihren Haushaltsplan im Europäischen Parlament vorgestellt. Ein Schwerpunkt des Haushalts soll auf Programmen zur Steigerung der Wirtschaftsleistung und dem Schaffen von Arbeitsplätzen liegen. Schon in der vergangenen Woche hatten Delegierten des Europaparlaments mit Vertretern des Rates über den Haushaltsplan für 2014 verhandelt. Konkretisiert werden die Pläne in den kommenden beiden Monaten für heute Vormittag berichtete der Kommissionspräsident Barroso im Europaparlament über den Stand der Europäischen Union. Der Parlamentspräsident Schulz brachte seine Einschätzung des derzeitigen Standes der Europäischen Union schon bei der Eröffnung der Plenarsitzung auf den Punkt.
Noch immer leiden Millionen Menschen unter den Folgen der Krise. Die Arbeitslosenzahlen sind nach wie vor horrend hoch, die Armut ist dramatisch, die Wirtschaftsentwicklung schleppend, die Kreditklemme nach wie vor nicht behoben.
EU-Parlament beschließt Netzsperren light. Schon Anfang Juli wurde über Pläne des Europaparlaments berichtet, Netzsperren bei der Regelung des illegalen Glücksspiels in der EU einzuführen. In der gestern angenommenen Fassung ist zwar der Halbsatz rausgeflogen, der die, Zitat, Verhinderung des Zugangs zu diesen Webseiten, Zitat Ende, fordert. Allerdings haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen der Erstellung von weißen Listen mit illegalen Websites zugesprochen. Damit hat das Europaparlament mindestens 3-mal in den letzten 4 Jahren Netzsperren erst vorgeschlagen und dann doch irgendwie abgelehnt. Die ersten Flüchtlinge des Bürgerkriegs in Syrien kommen nach Deutschland. Heute landen rund 100 syrische Flüchtlinge in Hannover. Sie sind die ersten der 5000 Flüchtlinge, die Deutschland aus Syrien aufnehmen will. Das entspricht in etwa so vielen Flüchtlingen, wie täglich aus Syrien in Nachbarländern fliehen. Für Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt ist dies auch nicht mehr seine Geste angesichts der Katastrophe in Syrien. Laut UN-Angaben sind 2 Millionen Menschen aus Syrien auf der Flucht. Deshalb fordert Pro-Asyl Europa auf, die Grenzen zu öffnen und syrische Flüchtlinge unbegrenzt aufzunehmen. Bisher hat sich lediglich Schweden bereit erklärt, allen syrischen Flüchtlingen aus humanitären Gründen eine permanente Aufenthaltserlaubnis zu gewähren. Franziska Wilmer von Amnesty International bewertet die Aufnahme gegenüber Radio Dreieckland folgendermaßen.
Wir haben uns darüber gefreut, dass das passiert, aber natürlich ist es angesichts von 2 Millionen Flüchtlingen, die jenseits schon von Syrien sind und den 4 Millionen Binnenvertriebenen, die innerhalb von Syrien das Dach über dem Kopf verloren haben, ist das erst ein sehr kleiner Schritt.
Und soweit die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen 11. September 2013.
Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare d'Austerlitz. 3 coups de crin, j'ai entendu. J'ai cru l'affaire impossible. J'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé. Merci à toi le trompettiste qui ce matin m'a apporté sur un beau plateau fantaisiste l'envie de rien, juste de danser. J'étais un bon parisien, lassé d'être un citadin lorsque tes notes m'ont touché. Merci à toi le percussionniste de rythmer mon quotidien. Merci à toi le spécialiste de gommer ce qui sert à rien. J'ai le sourire le matin, envie de vivre l'épicurien. 3 notes de zik et je me sens bien. Ah. Merci à toi l'accordéoniste de faire valser mon vague à l'âme. Trop de pensées réalistes tapissent mon cœur de macadam. J'étais maussade comme Paname, il faisait bien froid dans cette rame lorsque tes notes m'ont chauffé. Merci à toi le guitariste de gratter au fond de moi l'envie d'être un anarchiste, un révolté, un paria. J'ai plus envie qu'on me confonde avec tous ces gens qui se fondent.
Am Montag debattierte das Europaparlament über die Fortschritte beim europäischen Energiemarkt. Der ehemalige Präsident des Europaparlaments, Jerzy Buzek, unterbreitete einen Vorschlag, wie der europäische Energiemarkt besser funktionieren könnte. Schon heute überqueren große Strommengen die nationalen Grenzen. Im Winter importiert beispielsweise Frankreich Strom aus den Nachbarländern, um mit Elektroöfen die Häuser zu heizen. Bei großer Trockenheit im Sommer müssen die nördlichen Nachbarländer Italien vor dem Zusammenbruch des Stromnetzes retten. Deutsche Braunkohlemeiler ersetzen flexible Gaskraftwerke in den Niederlanden, weil in Deutschland die Netze mit erneuerbaren Energien gefüllt sind, die Vorrang genießen. In den Pyrenäen gibt es konkreten Widerstand gegen ein Projekt, das die weitere Vernetzung Europas vorantreiben soll. Unser Kollege Fabian hat sich für uns schlau gemacht.
DIMAT, muy alta tensión, also sehr hohe Spannung, ist eine Hochspannungsleitung, die Frankreich und Spanien miteinander verbinden soll. Außerdem soll sie Elektrizität zwischen Zentraleuropa und dem afrikanischen Kontinent transportieren. Sie dient dazu, die von Atomkraftwerken in Frankreich und vermeintlich alternativen Energiequellen in Spanien produzierten Energieüberschüsse zu vermarkten. Die Verantwortlichen sind dieselben wie immer und die Baufirmen sind direkt in andere Fälle von Umweltzerstörung verwickelt. Hierbei sticht in Europa besonders die Firma Vinci hervor und in Südamerika Endesa. Gegen dieses Infrastrukturprojekt regt sich schon seit langem Widerstand, wie uns ein Aktivist aus der Region berichtet.
La lucha lleva como más de 10 años. Es una lucha que ha tenido momentos muy populares, con manifestaciones de millares de personas en ciudades como Girona.
Der Kampf dauert nun schon mehr als 10 Jahre an. Er hatte sehr starke Phasen mit Demonstrationen, die zehntausende Personen in Girona, Figueres und Perpignan mobilisierten. Da die Hochspannungsleitung nun als Projekt von nationalem Interesse eingestuft wurde, sind die Proteste abgeflaut, weil damit die Genehmigungspflicht gleich null ist. Von einem rechtlichen Standpunkt her können die jetzt einfach bauen. Wir sind jetzt in einem Moment, in dem die Menschen in dem Widerstand den Kampf als verloren ansehen. Sie haben keine Hoffnung mehr, das Projekt wirklich aufzuhalten.
Ahora mismo ya no tienen ningún sentido porque pueden hacer la quieran.
Wir haben uns deshalb entschieden, den formellen Weg des Widerstands zu verlassen und mit extralegalen Mitteln gegen das Projekt zu kämpfen. Es ist aber schwierig, die Leute weiterhin zu mobilisieren.
Sin tener en cuenta todo lo legal, sino de otra forma, ¿no? Un poco estamos en este momento y lo que sería la población de la zona está como un poco derrotada, por decirlo de alguna forma, y cuesta un poco levantar los ánimos y seguir luchando contra esto.
Mit einem internationalen Aufruf wurden hunderte Aktivisten und Aktivistinnen für ein Camp am 23. August mobilisiert, um den lokalen Widerstand zu unterstützen. In diesem Rahmen haben die Aktivisten und Aktivistinnen ein verlassenes Landhaus in unmittelbarer Nähe der geplanten Stromtrasse besetzt, das als Treffpunkt für Gegnerinnen und Gegner des Projekts dienen soll. Was seit dem 23. August so alles passiert ist, erklärt uns unser Gesprächspartner.
Las últimas dos semanas hemos estado yendo a bastantes pueblos a hacer cortes de carretera.
In den letzten beiden Wochen haben wir Straßenblockaden organisiert, Fokus auf den Dorfplätzen organisiert, Exkursionen zu den Bauplätzen veranstaltet und viel mit der lokalen Bevölkerung diskutiert. Wir wollen uns mit den betroffenen Menschen austauschen.
Das Feedback, das die Aktivisten und Aktivistinnen bisher bei ihren Aktionen von den Menschen vor Ort bekommen haben, fasst er für uns so zusammen.
Todo el mundo está en contra de la marcha, en realidad, aquí, allá y en todos sitios. El problema es algo, ¿no? Para que no pasen estas torres y estos cables.
Alle sind gegen die Matt. Keiner will die Strommasten und Kabel haben. In Frankreich haben die Projektverantwortlichen auf den letzten Kilometern Erdkabel verlegt. Die sind zwar teuer, stoßen aber bei der Bevölkerung auf weniger Widerstand. Auch in Spanien ist diese Taktik für einige sehr umkämpfte Stücke der Hochspannungsleitung angewandt worden.
también se ha utilizado esta táctica para algunos tramos, los que, bueno, ha servido para un poco callar a la gente, ¿no?
Diese neuen Entwicklungen sind natürlich auch von den Behörden nicht unbeobachtet geblieben.
Y la verdad es que ha sido hemos tenido una presión bastante bestia.
Die Präsenz der Polizei hat sich enorm erhöht und ist äußerst ungewöhnlich für eine ländliche Region, die dünn besiedelt ist. Es gab bisher einige vorübergehende Festnahmen, aber am heftigsten ist die alltägliche Präsenz. Sie fliegen mit Helikoptern über die Region und patrouillieren massiv auf den Straßen. Das schüchtert vor allem die lokale Bevölkerung enorm ein, weil diese an eine solch hohe Polizeipräsenz nicht gewöhnt ist.
Krieg mit geringer Intensität. So wird diese Taktik beispielsweise in Chiapas genannt. Wenn das vermeintliche nationale Interesse in der Hauptstadt erst einmal festgestellt ist, zählt die Meinung der lokalen Bevölkerung nur noch wenig. Ob beim Schnellzug im Susatal zwischen Italien und Frankreich oder beim Traum eines europäischen Großflughafens in der Nähe von Nantes, das nationale Interesse bzw. die europäische Vernetzung fordert ihre Opfer.
Elle oriente ses journées auprès de ses nombreuses humeurs multirécidivistes acharnées. Elle oscille entre songe et bonheur calculé. Elle reconnaît trop le parfum des leurs tendu par les hommes à leur bonheur. Pour les avoir trop senti, ses fragrances sont aigreurs. Pour les avoir pressenti, ses errances sont terreurs. Quand sa petite bouche de poupée parle de porcelaine fêlée, que le soir seule elle se rafistole à grands coups de fil de sourire de guignol. Je sens comme une tension monter, j'ai comme une envie de lui crier. Passe donc ton cœur au vitriol, tu seras enfin désensibilisé. Passe donc ton cœur au vitriol, tu seras enfin désensibilisé.
Passe donc ton cœur au vitriol, passe donc ton cœur au vitriol, passe donc ton cœur au vitriol, passe donc ton cœur au vitriol.
Nun zum zweiten Beitrag von Michel, der sich heute Morgen mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt unterhalten hat, der sich mit der Pressefreiheit und Geheimdiensten in Frankreich beschäftigt.
Bernard, seit Monaten geht ja die NSA-Affäre oder besser die Geheimdienstaffäre in USA und Großbritannien, aber auch die der EU, denn das ganze Material wird ja in EU-Territorium abgegriffen. Durch die Gazetten, wöchentliche Neuveröffentlichung des Snowden-Materials. Aus Frankreich ist es relativ ruhig. Man weiß, dass ein französischer Staatsanwalt wegen Ausspähung des französischen Außenministeriums ein Verfahren eingeleitet hat. Aber ansonsten hört man aus offiziellen Kreisen, zumindest in der Bundesrepublik, nichts. Ist dieser Eindruck von außen falsch oder ist er richtig? Und wenn er richtig ist, woran liegt das?
Man hört tatsächlich relativ wenig. Also Staatspräsident François Hollande hat Anfang Juli, wie andere Staatschefs in der EU auch, rückhaltlose Aufklärung über die NSA-Affäre gefordert, als Pflichtübung, sag ich mal, weil Frankreich auch betroffen war von den Ausspähmaßnahmen der NSA. Tatsächlich ist es aber relativ ruhig, wie auch die französische Presse zum Teil konstatierte. Also am 4.7. dieses Jahres schrieb die Pariser Abendzeitung Le Monde tatsächlich, dass Paris wenig, also die französischen Behörden wenig reagierten. Die Zeitung gibt dafür zwei Gründe an. Erstens, dass man bereits auf dem Laufenden gewesen sei, also über die Ausspähmaßnahmen nicht überrascht gewesen sei. Von offizieller Seite natürlich, was die Bevölkerung betrifft, ist eine andere Frage. Und zum Zweiten, dass die französischen Behörden dasselbe täten, die französischen Nachrichtendienste und Inlandsgeheimdienste Geheimdienste übten tatsächlich ähnliche Maßnahmen aus wie der NSA, aber auf quantitativ deutlich niedrigerem Niveau, auf quantitativ deutlich niedrigerem Level. Das hat auch mit deutlich niedrigeren Mitarbeiterzahlen zu tun. Das wird als Grund dafür, als zweiter Grund dafür angeführt, dass tatsächlich die politischen Reaktionen relativ verhalten geblieben seien. Also was es sonst gab als Reaktion auf die Snowden-Affäre, war die Debatte, wie man jetzt mit Snowden himself umgeht, also zum Beispiel, ob man ihm Asyl gewähren könne in Frankreich oder nicht. Diese Frage wurde kurz Anfang Juli durch die Medien rauf und runter diskutiert. Es gab dann auch eine offizielle Reaktion des französischen Innenministeriums, die lautete nein. Man wird ihm kein Asyl geben, wenn er welches in Frankreich beantragt. Also nicht nur wenn, er hat ja welches beantragt, aber nur schriftlich. Er war also nicht auf dem Staatsgebiet, was formal eigentlich eine Voraussetzung dafür ist, dass man Asyl beantragen kann. Aber er hat ja einen Brief geschickt an 21 Staaten, Frankreich war dabei, und hat Asyl beantragt. Aber das französische Außenministerium hat dann offiziell erklärt, also formal stellt sich die Frage gar nicht, weil er die Voraussetzung, auf französischem Territorium zu sein, nicht erfüllt hat und damit der Antrag den Voraussetzungen nicht genügt, aber ansonsten würden wir ihm auch kein Asyl geben, weil die USA ein Partnerland sind, ein demokratisch verfasster Staat sind und angeblich, oder zumindest die Äußerung, die jetzt kommt, kann man auch in Frage stellen, angeblich über eine funktionierende, unabhängige Justiz verfügen, also was ja tatsächlich diskutiert werden kann, was die Funktion der US-Justiz betrifft, und deswegen würden wir ihm auch kein Asyl geben. Das war die Debatte, die kurzzeitig im Juli geführt wurde. Also noch kurz auf politischer Ebene gab es dann einige Reaktionen. Es gab einige politische Protagonisten und Protagonistinnen, die dann sagten, nein, man müsse Snowden auf französischem Boden Asyl gewähren. Das gab es durchaus aus unterschiedlichen politischen Ecken und mit unterschiedlicher Motivation. Das kam von links und von den Grünen. Das kam aber auch mit natürlich anderer nicht bürgerrechtlicher Motivation von rechts, nämlich von Marine Le Pen, die auch sich für Asyl für Snowden einsetzte. Da ging es natürlich eher um nationale Souveränität und Abgrenzung von den USA als um Bürgerrechte, während es zum Beispiel bei den Grünen natürlich eher um die bürgerrechtliche Dimension ging.
Jetzt reden wir mal ein bisschen nochmal darüber, über den Geheimdienst und dieses erstaunlich schwache Reaktion. Vom BND weiß man, dass er sowohl die Software, also die Auswertungssoftware X-Keyscore verwendet. Ist das in Frankreich auch so? Ist also die Kooperationsbeziehung und die Absprachen zwischen den Geheimdiensten so entwickelt, dass man also ein brüderlich oder geschwisterliches Verhältnis hat, womöglich sogar auf der Stufe wie das Tempora-Programm in Großbritannien?
Also diese Zusammenarbeit gibt es. Ich weiß jetzt nicht, welche Computerprogramme, welche Software da benutzt wird, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt eine solche Zusammenarbeit. Die US-amerikanischen, aber auch britischen Dienste sind zum Beispiel sehr interessiert an den Erkenntnissen französischer Dienste aus dem französischsprachigen Afrika. Da hat natürlich der französische Apparat eine Nase vorne. Und mehr Erkenntnisse, die wurden also tatsächlich brüderlich geteilt, was im Vorfeld der Mali-Intervention dann auch öffentlich gemacht wurde, wo also gesagt wurde, wer Zugang zu den entsprechenden Datenpools hat. Aber das gibt es im Alltag auf niedrigerem und unspektakulärerem Level. Also welche Computerprogramme benutzt werden, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, wie es läuft. Also alle Telefonkommunikation, aber auch Computerkommunikation, sei es über Facebook, Twitter oder auch eben über Mail-Austausch, wird über einen Satelliten geleitet, der direkt die Verbindungsdaten, also nicht die Inhalte der Kommunikation, aber die Verbindungsdaten, mehr mit wem, in den Computer einspeist, der sich auf 3 Stockwerken im Gebäude des Auslandsgeheimdienst DGSE, also Generaldirektion für äußere Sicherheit, befindet. Das ist am Boulevard Mortier auf dem Pariser Stadtgebiet. Da gibt es einen Riesencomputer, der 3 Stockwerke einnimmt und der, was jetzt eher anekdotisch ist, so viel Abwärme abstrahlt, dass das Gebäude allein damit im Winter beheizt wird. Mhm. Und da werden täglich 4 Milliarden Kommunikationsdaten durchgejagt. Und da wird dann tatsächlich zum Teil über Jahre gespeist. Jetzt nicht, was in der Kommunikation gesagt wird, welche Worte fallen, das interessiert aber auch gar nicht mal primär die Dienste, würde ich sagen, sondern die sekundären Daten, wer mit wem wie lang. Und aus diesem Pool bedienen sich dann, also offiziell ist, was inzwischen auch eingeräumt wird, die französischen Dienste, und zwar nicht nur der Auslandsgeheimdienst, der also für Spionageabwehr zuständig ist, die DGSE, die diesen Computer betreibt, sondern was von den Diensten gegenüber
Le Monde, die Zeitung beugte sich dann ja im Juli über das Thema. Was dann eingeräumt wurde, war, dass 6 verschiedene Dienste neben dem Auslands- und Spionageabwehrdienst da sich mitbedienen, und zwar der Inlandsgeheimdienst, aber auch Zollbehörden, Behörden, die gegen Geldwäsche kämpfen, der eigene Nachrichtendienst der Pariser Polizeidirektion und 2 Militärgeheimdienste. Und natürlich, also da gibt es bisher weniger Details, die dazu veröffentlicht wurden, aber natürlich auch britische und US-amerikanische Nachrichtendienste, die sich da auch mit bedienen.
Also das ist dieser ganze Komplex. Also das heißt, das ist wenig ausgeforscht. Kommen wir also zum anderen Thema dann an dem Moment. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Le Monde hat dort nachgeforscht. Jetzt haben wir ja die Publikation dieses ganzen Snowden-Materials, läuft ja einerseits über Washington Post und andererseits Guardian und jetzt noch ein bisschen erweitert. Spiegel Online ist auch ein bisschen einbezogen. Ist Le Monde oder so ein französische Blätter eigentlich auch mit einbezogen? Und Frage 2 gleich dran gehängt, wie würde sowas passieren? Wäre sowas möglich, was in Großbritannien möglich gewesen ist, dass Mitarbeiter von Medienorganen sistiert werden und dann durchsucht werden unter Androhung von schwereren Maßnahmen oder wie der Guardian gleich Festplatten vernichtet werden mit dem Material? Ist sowas in Frankreich eigentlich möglich?
Also ich antworte auf 2 Ebenen, weil die in dem Fall getrennt sind. Die erste Antwort, also die NSA-Affäre wird auch in Frankreich durch die Medien kurzzeitig, nämlich Anfang Juli, breit behandelt. Allerdings überwiegend unter Zitieren von Spiegel und Guardian. Ich glaube, der Spiegel hat da eine relativ führende Rolle gespielt, dem wurde einfach viel Material zugespielt. Mhm. Aber die Sachen, die anderswo berichtet wurden, die wurden auch hier berichtet und sind bekannt. Es gab keine spezifische Rolle, dass französische Medien neue Sachen veröffentlicht hätten, die anderswo noch nicht veröffentlicht worden wären. Was die Durchsuchung von Medien betrifft, also es gab es jetzt nicht im Zusammenhang mit der Snowden-Affäre. Ich glaube jetzt nicht, dass eine französische Zeitung dazu Material hatte, was andere noch nicht hatten. Aber es gibt das in anderem Zusammenhang, was du, wonach du fragst, also das Durchsuchen von Journalisten und das Androhen von Maßnahmen, das gibt es auf geringerer Ebene. Also es gab vor 6-7 Jahren eine Affäre, da ging es um Journalisten, die ein Wissen um polizeiliche Ermittlungen hatten, denen sozusagen angedroht wurde. Damals war das spektakulär vor 6-7 Jahren. Es gibt es also immer wieder mal auf niedrigerem Level, also bei individuellen Journalisten, denen gesagt wurde, er verfügt über das Material, rückt das raus, obwohl das illegal ist, weil natürlich die Journalisten geschützt sind und auch sich auf den Quellenschutz berufen können. Eine neuere Affäre, die einigen Staub aufwirbelt und auch jetzt noch aufwirbelt, weil sie jetzt zu Strafverfolgungen führt, also weil jetzt eine Anklageerhebung in der Affäre beschlossen worden ist, also jetzt im Juni dieses Jahres. Das betrifft wiederum die Zeitung Le Monde und den Inlandsgeheimdienst in dem Fall, die DCRI, also Generaldirektion für Innere Sicherheit. Da ist allerdings weniger die Zeitung belangt worden, sondern ein Ministerialbeamter, der strafversetzt worden ist nach französisch Guyana. Das ruft ein bisschen auch die Fantasie an, weil natürlich, das war eine Strafversetzung, weil er weit weg versetzt worden ist, 12.000 Kilometer weit weg. Aber französisch Guyana war bis 1947 eine berüchtigte Sträflingskolonie. Das heißt, vor einigen Jahrzehnten war der Mann mit einer schweren Eisenkugel am Bein strafversetzt worden. Also ins Zuchthaus strafversetzt worden. Da ging es um die Wirth-Affäre. Erik Wirth war damals Arbeitsminister und war in eine schwere Affäre verwickelt. Da ging es um die mutmaßliche illegale Finanzierung des Wahlkampfs von Nicolas Sarkozy 2007 durch die Multimilliardärin Liliane Bettencourt. Und in dem Zusammenhang gab es illegale Ermittlungen gegen die Leute, die die Daten einer Zeitung, nämlich Mediapart, zuspielt. Mediapart ist eine Online-Zeitung, die nur im Internet existiert. Und Mediapart hat Tonbandmitschnitte aus dem Haus von Liliane Bettencourt veröffentlicht, die die Affäre ins Rollen brachten am 26. Juni oder am 16. Juni 2010. Da gibt es jetzt im Übrigen seit einer Woche auch ein Strafverfahren, was gegen den Butler bzw. die Butlerin, die Mitschnitte anfertigte, und 5 weitere Personen eingeleitet.
Das vollständige Interview findet ihr online auf www.rdl.de. Das war's vom Fokus Europa Magazin. Tschüss!
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.